Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special Tour of the Strong, der Konzertbericht of the Strongs.
Ja, herzlich willkommen, liebe Metalheads, zu einer sehr spontanen Spezialfolge von Metal Marcus Metal Podcast. Planung betrug ungefähr, ich glaube, 20 Minuten so in etwa. Und heute sind wir also hier, um euch zu berichten, was ich, also der Metal Marcus und nicht irgendein Mike, sondern der Mike, hallo Mike.
Hallo Markus.
Am vergangenen Freitag, dem 24.04.2026, im Rockpalast in Bochum erlebt haben, bei dem Konzert Tour of the Strong. Also das war die Tour, unter dem Motto lief das. Und wir haben uns angeschaut, die Ion Gods, Terra Atlantica und Victorious. Mike, Premiere für dich bei den Bands? Also hast du irgendeine der Bands vorher schon mal gesehen?
Ja, Terra Atlantica habe ich schon mal gesehen. Vorher die anderen beiden noch nicht.
Also bei den Ion Gods war es für mich tatsächlich auch eine Premiere. Terra Atlantica habe ich 4 oder 5 Mal, glaube ich, gesehen und Victorious in einer ähnlichen Größenordnung kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten, muss ich gestehen, müsste ich wirklich mal nachzählen, aber auf jeden Fall schon diverse Male. Ja, die Tour of the Strong, also das ist schon ein ziemlich cooles Package. Ist es das eigentlich noch? Das Ganze kommt hier ja am 1.5. raus. Ich glaube, dann läuft die Tour gerade noch.
Ja, das nächste Wochenende sind auf jeden Fall noch Konzerte. Da ist Berlin noch dran und ich weiß nicht, wo sie noch sind. Aber Berlin habe ich vorhin gesehen.
Also Anfang Mai läuft die Tour auf jeden Fall noch. Spoiler-Alarm, eine der nächsten Folgen ist dann ein Interview mit Dirk, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann, von Victorious. Weißt du, wie man den Nachnamen ausspricht?
Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal genau nachgucken, wie er wirklich Sarschisch.
Ja, auf jeden Fall mit Sch am Ende, irgendwas, also, was so für die, vielleicht erklärt das seine Affinität für hier so japanische Sachen, weil das klingt ja ein bisschen, ich weiß nicht, asiatisch klingt es nicht, aber für die deutsche Zunge, finde ich, ist das ein sehr ungewöhnlicher Nachname auf jeden Fall. Das geht nicht so ohne weiteres über die Lippen. Also, mit ihm gibt es auf jeden Fall ein Interview und wenn ich mich nicht völlig irre, wer nicht warten kann, bis man es hören kann, kann auch ein Interview mit ihm nachlesen, nämlich auf powermetal.de.
Das ist korrekt. Da habe ich nämlich auch mit ihm gesprochen und das mal wieder unabhängig von Markus. Das wusste ich nämlich bis zu meinem Interview gar nicht, dass er ihn auch auf dem Interviewplan hat.
Ja, tatsächlich. Es geschehen manchmal noch seltsame Dinge. Ja, was können wir euch berichten? Erstmal natürlich so ein bisschen drumherum. Also Mike wohnt ja in, was ist hier, Kevela heißt es, ne?
Das ist Kevela, genau. Der gute Dirk heißt übrigens Schasig. Mit SCH vorne und SCH und CH hinten.
Ja, nennen wir ihn einfach Dirk. Dirk, wenn du genau das hörst, du bist ein cooler Typ, aber dein Name ist echt schwierig. Also, Mike musste von Kevela bis nach Moers und von Moers sind wir dann weitergefahren, um noch meine Tochter in Essen einzusammeln und dann wollten wir nach Bochum. Das ist eine Entfernung von...
Wir mussten dabei sogar die Stadtgrenze von Dortmund passieren. Und für alle, die in Geografie aufgepasst haben, haben jetzt mitbekommen, die Autobahn war die A40 und die geht einmal genau quer durchs Ruhrgebiet durch.
In der Tat. Also die Entfernung von Moers bis nach Bochum liegt bei etwa 70 Kilometern. Und wir haben sage und schreibe... Ich glaube, 110 Minuten gebraucht. Also wir hätten Zurück in die Zukunft Teil 1, glaube ich, komplett gucken können während dieser Fahrt. Weil Autofahren Freitag nachmittags oder am frühen Abend im Rhein- und Ruhrgebiet ist ein fleischgewordener Albtraum. Und wir haben es wieder einmal alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte, inklusive Sperrung wegen Unfall oder nur ein Fahrstreifen frei. Ja, Navigationssysteme führen einen dann auf interessanten Wegen, aber gefühlt bringen die auch nichts, weil da fahren ja alle anderen dann auch lang.
Ja, wobei, wenn man dann so Spezialisten hat, die in der Rush-Hour auf einer zweispurigen Straße eine Spur blockieren, weil sie darauf warten, dass ein Parkplatz am Rand frei wird und sich da kackendreist mit Warnblinkanlage hinstellen oder andere Menschen einfach stehen bleiben, den Warnblinker anmachen, ihr Auto noch ein Stück zurücksetzen, dann in die Motorhaube gucken und sehen, da hättest du auch um die Kurve fahren können und dich da hinstellen können. Also es war ein Abenteuer.
Absolut. Und auch wenn man als Kind des Ruhrgebiets natürlich erfahren ist, was sowas angeht, ist es immer wieder aufs Neue Also für mich auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung, weil seit ich in Moers wohne und ja auch in Moers arbeite, zählt jetzt ja Autobahnfahren nicht mehr zu meinem täglich Brot. Von daher, ich kenne das alles noch von früher. Und jedes Mal denke ich mir, es kann nicht sein, dass sich daran nichts getan hat. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, es wird mit jedem Tag, der vergeht, schlimmer.
Wird es auch, weil du auch immer mehr Autos auf den Straßen hast. Also wir wollen gar nicht über Benzinpreise reden. Die Leute sind einfach vielfach auf das Auto angewiesen, um von A nach B zu kommen. Weil der öffentliche Nahverkehr, darüber haben wir ja im Auto auch sinniert, der funktioniert auch eher so semi-gut im Moment. Ja, von daher irgendwie, es werden zu viele Autos, es werden nicht mehr Straßen, es werden keine breiteren Straßen. Und irgendwie, ja, ist das halt nicht immer so schön, wenn man dann unter der Woche Richtung Ruhrpott weiter als Oberhausen muss. Das ist manchmal eine Geduldsprobe.
Aber heute,
aber wir sind angekommen.
Das ist richtig. Und heute, wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung hört, ist ja ein wunderbarer Feiertag. Es ist der Tag der Arbeit. Ist eigentlich total paradox, dass man da frei hat, oder?
Natürlich.
Wie genau. Eigentlich müsstet ihr alle arbeiten, ihr faulen Hunde. Nein, Quatsch. Freuen wir uns darüber, dass es Feiertage noch gibt, die auch gesetzlich verankert sind, weil, ach egal, fangen wir nicht davon an. Ihr kennt das, Specials sind natürlich vollkommen ungeschnitten. Also wenn jetzt hier irgendjemand sich vollkommen verhaspelt oder man uns vielleicht überlaut hier schmatzen hört, liegt das daran, dass wir, glaube ich, beide stimmlich etwas angeschlagen sind und wir hier so vielleicht ein oder zwei Bonbons zwischendurch verkonsumieren werden.
Ja, und wenn ihr was bellen hört, dann kann es mal wieder sein, dass mein Hund vor der Arbeitszimmertür steht, aber diesmal ist meine Frau zu Hause, nicht wie beim letzten Mal, wo der Hund dann alleine unten war. Er hat Beschäftigung, aber ab und an kann es vielleicht mal sein, dass sie die süße kleine Ella kläffen oder an der Tür kratzen wird.
Schauen wir mal, was uns alles so erwartet im Laufe der nächsten Minuten, sagen wir mal. Genau. Wir wissen ja nicht, wie lange es wird. Ja, es war also der Rockpalast. Das ist für die, die es nicht wissen, quasi das, ja, nennen wir es mal Dachgeschoss der Matrix. Mike, warst du schon mal im Rockpalast vorher?
Nee, war ich nicht. Ich war, glaube ich, einmal in der Matrix und das ist eine der Hallen, die ich überhaupt nicht in guter Erinnerung habe. Sowohl vom Sound her als auch von der Tatsache, dass die Halle halt ein schmaler Schlauch ist und für, sagen wir es mal so, nicht mit überdurchschnittlichem Längenwachstum gesegneten Menschen, das dann halt schwierig ist, irgendwas zu erkennen, wenn man nicht ganz früh in der ersten Reihe ist, die eben aufgrund des schmalen Raumes halt auch sehr, sehr kurz ist. Ja, von daher war ich auch noch nie im Rockpalast. Ich weiß auch nicht, ob ich da nochmal hinfahre, wenn es sich nicht zwingend vermeiden lässt. Ich will gar nichts wirklich allzu Schlimmes gegen den Laden sagen. Der ist, so ist der ganz cool. Der hat halt nur das Problem, dass, wenn ihr euch ein Viereck vorstellt, die Bühne quasi in die diagonal in eine Ecke gebaut ist. Dadurch hat man zwar nach hinten raus viel Platz und die hinteren Reihen sind sehr weit. Man hat also von da dann einen relativ guten Blick auf die Bühne, aber eben nicht, wenn man nur 1,65 groß ist.
Ja, das ist sicherlich wahr. Also ja, man kann jetzt drüber streiten, ob das schlau ist, weil das Schlagzeug steht dann ja quasi immer neben zwei Wänden, ne? Also
ja, genau.
Ist total paradox, aber ich mag den Rockpalast tatsächlich. Ich habe ja auch Blaze Bailey da mal gesehen oder auch Silver Bullet als Vorband von Twilight Force und Seven Spires.
Cool.
Ja, war Anfang 23, da gab es noch keine Konzertberichte, aber war auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ich weiß aber noch, als ich das erste Mal im Rockpalast war, welches Jahr das war, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich zwei so Folkbands gesehen, nämlich Nachtgeschrei und Ignis Fatu. Und das war, glaube ich, eine...
Moment, du kannst diesen Bandnamen fließend aussprechen, aber bei dem Nachnamen vom Dirk verhaspelst du dich?
Ja, Ignis Fatu, wo ist das Problem?
Okay. Schasig.
Ja, so. Okay. Bis zum Ende habe ich es vielleicht gelernt. Wie gesagt, Dirk, tut mir sehr leid.
Wir üben das jetzt.
Ja, wir üben das. Trotzdem, Dirk ist ein super Typ. Absolut. Und damals war das so das erste Mal, dass ich in so einem wirklich so relativ kleinen Laden war. Für manche ist ja schon die Matrix winzig. Und der Rockpalast ist ja nochmal eine Ecke kleiner. Ich würde auch schätzen, der Rockpalast ist kleiner als der Kulttempel, oder? Vom Fassungsvermögen?
Ja.
Ja, würde ich auch denken. Aber es war gut besucht auf jeden Fall. Aber damals war das so das erste Mal, dass ich in dieser Location war und dachte auch nur, okay, Hier spielen also auch Bands, die Plattenverträge haben, deren Platten man im Laden kaufen kann, die vielleicht auch mal den Sprung in die Charts geschafft haben. Okay, also es ist nicht alles Grugerhalle und, keine Ahnung, Turbinenhalle. Ja, das war so meine erste Berührung damals mit dem Rockpalast. Ich bin da eigentlich gerne, weil ich finde, das hat eine ziemlich angenehme, so familiäre Atmosphäre letzten Endes.
Das stimmt.
Aber ja, für kleine Menschen ist es in der Tat nicht gerade leicht, weil du hast zwar Stufen an der Seite, aber wenn du bei den Stufen stehst, dann guckst du halt so, ja, schräg neben die Bühne, mehr oder minder, ne? Oder direkt ja, auf die Bühne.
Man steht dann im Prinzip mit der Band, wenn die am Bühnenrand stehen, steht man quasi so als dritter, vierter, fünfter Mann von der Band an diesem
könnte
an
man
Treppen seitlich.
Im Bedarfsfall was reichen, ne? Ein Bier oder so könnte man rüberreichen.
Ja.
Oder Kaltgetränke jedweder anderer Art.
Ich habe da gestanden.
Ja, wir haben schon gesagt, wir haben uns drei Bands angeschaut. Wir haben es auch geschafft, alle drei zu gucken. Und da wir natürlich totale Cracks sind, haben wir auch die Setlists mitgeschrieben und unendlich viele Informationen rausgesucht. Spoiler, ich hatte heute frei, da war das möglich. Also Vorbereitungszeit von 20 Minuten stimmt vielleicht nicht so ganz. Anyway, die Aeon Gods haben dann eröffnet und zwar um 20 Uhr. Und ich war ein bisschen erstaunt, sie haben tatsächlich nur 30 Minuten gespielt und konnten in dieser Zeit dann im Endeffekt auch nur 6 Songs zum Besten geben. Ja, Mike, wie haben dir die Aeon Gods gefallen? Wie würdest du erstmal ihre Bühnendarbietung beschreiben?
Bunt, so eine Mischung aus wie sage ich's? Fantasy-Outfit und Travestie-Club.
Boah, das ist aber hart.
Nein, so ein bisschen, so von der Schminke her und sowas hatte das so schon ein bisschen was von. Nein, sie stellen halt antike Götter dar und ja, wer die Promo-Fotos gesehen hat in den Booklets oder in irgendwelchen Magazinen oder Online-Berichten.
Oder auf dem Podcast-Cover.
Der weiß, wie die Jungs und die Dame auf die Bühne kommen, nämlich tatsächlich mit viel Aufwand geschminkt und in entsprechenden Kostümen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag sowas, ja.
Meinst du jetzt Travestie-Club oder verkleidete Menschen?
Sowohl als auch. Nein, ich finde es auf der einen Seite finde ich es sehr schön, wenn, oder ich mag das sehr, wenn Bands natürlich auf die Bühne gehen, also was weiß ich, Bandshirt, Jeans, was weiß ich, ganz normal wie du und ich. Oder halt dann bitte richtig drüber wie Twilight Force, wie von mir aus auch Gloryhammer, wie Aeon Gods, wie andere Bands, über die wir gleich noch reden werden. Das finde ich, das mag ich auch, aber wenn, dann bitte konsequent durchgezogen, nicht irgendwie halbgar. Und bei den Aeon Gods war gar nichts halbgar, im Gegenteil.
Vollkommen. Also der gute Alex hat auch das Auditorium, ich weiß gar nicht, welche Sprache er da gesprochen hat. Er hat danach es immer noch mal aufs Deutsch übersetzt. Ne? Aber was
hat ja sonst keiner verstanden.
Ja eben, aber was war das? War das Latein? Ich glaube nicht,
nee,
oder?
Nee, das war, glaube ich, irgendwie sowas altbabylonisch oder irgendwie so oder ägyptisch.
Das könnte Sinn ergeben. Also Latein war es definitiv nicht.
Also ob Sinn ergeben hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es kann doch sein, dass es irgendein Blödsinn war, den er dann auf Deutsch übersetzt hat. Ich glaube es aber nicht, nee. weil ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Thematik, mit der jeweiligen, also jetzt ägyptische Sagen und Götter und Mythenwelt oder eben die babylonische auf dem ersten Album, bei den Aeon Gods schon Hand und Fuß hat und nicht daraus resultiert, dass man mal Troja geguckt hat und vielleicht den Krieg der Götter gesehen hat und man was ist was Buch in der Hand hatte. Sondern dass man sich da wirklich fundiert mit beschäftigt hat.
Davon würde ich auch ausgehen. Schon erwähnt, es waren 6 Songs, die zum Besten gegeben wurden. Es waren 2 Songs vom Debütalbum King of Gods und 3 Songs vom noch sehr frischen zweiten Album Reborn to Light. Ja, und ein Song war die allererste Single, die jemals veröffentlicht worden ist. Da habe ich mich nämlich sehr drüber gefreut. Das ist The Beginning. Ja, also in Summe haben die Aeon Gods eigentlich fast nur ihre Singles gespielt, die sie vorab veröffentlicht hatten. Einzige Ausnahme war der Song Flames of Amber Dawn. Das war keine Single.
Nee, über den ich mich sehr gefreut habe, weil das ist so ein gottverfluchter Ohrwurm. Das ist auch wieder so ein Stück, wo ich die Melodie und so Wortfetzen zwischendurch vor mich hingebrummt habe und mir gar nicht so bewusst war, von wem ist denn das jetzt eigentlich?
Und der Song hat so einen leichten Terra-Atlantica-Vibe.
Natürlich. Sich.
also die Setlist von oben nach unten eröffnet wurde mit Sun God, was auch der Eröffnungssong vom Debütalbum ist. Danach kam eben die allererste Single, die es jemals von den Aeon Gods gab, was Sänger Alex auch genauso ankündigte. Fangen wir mal ganz vorne an bei The Beginning. Er hat mich sehr gefreut, weil im Interview habe ich Alex gefragt, ob The Beginning auf der Setlist steht. Er meint, ja, nicht immer, aber könnte passieren.
Er wusste, dass du nach Bochum kommst.
Nee, ich glaube nicht. Ich habe zwar gesagt, dass es sein könnte, dass ich da sein werde, aber ich bilde mir jetzt nicht ein, dass er extra für mich den Song in die Setlist geschrieben hat. Danach ging es mit Soldiers of Re weiter und in dem Moment war ich eigentlich schon glückselig, weil das die beiden Songs waren, die ich unbedingt hören wollte. Es ist ja schlimm, wenn du eine Band sehen willst und du möchtest drei Songs hören und sie spielen genau diese drei irgendwie nicht. War hier nicht so.
Jo.
Danach ging es weiter mit dem eben schon erwähnten Flames of Amber Dawn. Ja, dann gab es noch Reborn to Light und zum Abschluss dann King of Gods, wo auch nochmal eine kleine Mitsing-Passage drin war. Was noch zu erwähnen war, die Band war zu fünft, zwei Gitarren, Keyboard, Schlagzeug, Gesang und kein Bass.
Genau.
Aber hat Spaß gemacht und ich glaube, es gab auch Anwesende, die die Band vielleicht vorher nicht kannten, aber ich glaube, das war schon ein stimmiges Package. Also wer Victorious oder Terra Atlantica mag, der wird hier auch bestimmt auf seine Kosten kommen.
Auf jeden Fall, wobei Aeon Gods wahrscheinlich die vom wirklich Härtegrad die härteste Band des Abends gewesen ist, oder? Vom echten Heavy-Metal-Faktor.
Meinst du, wo du am wenigsten Klamauk hattest, so zwischendurch, oder tanzbare Dinge?
Ja, so auch.
Ja, ich glaube, die Basis ist schon Gitarrenriffs. Also das würde ich auch so sehen, ja.
Also gerade Reborn to Light und King of Gods sind extrem gut angekommen und haben schon ziemlich gefetzt. Also da, wo ich befürchtet hatte, dass der Symphonic- und Keyboard-Anteil doch sehr, sehr hoch sein würde, gerade weil man auch eine Keyboarderin dabei hat, die auch tatsächlich live gespielt hat und nicht nur so getan hat, war das schon eine druckvolle Angelegenheit, was da von der Bühne gekommen ist. Auch soundmäßig war das für einen Opener sehr, sehr, sehr gut.
Nur die Lightshow war ein bisschen noch limitiert. Das hat man aber auch erst gemerkt, wenn hinterher dann Victorious auf der Bühne standen. Aber
die habe ich ja nicht so gesehen. Ich stand ja daneben.
Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Und es lohnt sich, diese Band anzugucken. Wenn man generell eine Affinität für Power Metal oder halt symphonischen Power Metal hat, ist man da bestimmt gut aufgehoben. Vor allem auch, weil Sänger Alex, wie ich finde, eine sehr angenehme Stimmlage hat. Das ist jetzt ja nicht so die allerhöchste Höhe. Jetzt auch nicht. Symphonic ist ja gerne irgendwie mit Frauengesang oder mit Männergesang, der wie Frauengesang klingt. Also so ist das nicht. Das ist ja schon oftmals eher so in den mittleren Lagen und auch noch relativ druckvoll. Also mir hat das gut gefallen, weil ich muss gestehen, am Anfang war ich so ein bisschen, nicht kritisch wäre das falsche Wort, aber ich war mir unsicher, ob das live wirklich funktioniert, aber es funktioniert, kann man sagen. Und wer die Band von Platte kennt, live angucken, kann man auf jeden Fall machen. Da wird man am Ende des Tages sicherlich nicht enttäuscht sein.
Enttäuscht war ich definitiv nicht. Also wenn die Aeon Gods nochmal irgendwo spielen, gerne auch dann etwas länger oder vielleicht auch irgendwann mal sogar eine Headliner- oder Co-Headliner-Show mit irgendwem, bin ich gerne wieder dabei.
Auf jeden Fall. Und damit scrollern wir in unseren wunderbaren Notizen mal weiter runter, denn wir kommen zu Terra Atlantica, die eine erfreulich kurze Umbaupause hatten. Die lag nämlich nur bei ungefähr 17 Minuten, bis es wirklich weiterging. Getoppt wurde das, glaube ich, sonst nur von Motor Jesus.
Wir haben beide eine Maus.
Ach, sehr gut.
Ich habe dir nur deine nicht gegeben.
Das ist sehr schlau. Also ihr merkt, wir schneiden hier nichts. Wir sitzen hier hochprofessionell mit zwei Monitoren, wo ich die Setlist drauf niedergeschrieben habe.
Ja, auf meinen Monitor, den kriege ich nie wieder sauber.
Ja, ich habe es genau. Mit Edding habe ich das drauf gemalt. Und dann drauf geguckt, oh, Permanent Marker, scheiße, das geht ja gar nicht mehr ab. Terra Atlantica haben 45 Minuten gespielt. Wie gesagt, Terra Atlantica habe ich schon relativ oft gesehen. Und ich schaffe es immer wieder, dass ich Songs höre, die ich noch nie live gehört habe. Gut, war jetzt nicht schwierig, weil es gab ein neues Album. Seitdem habe ich sie noch nicht gehört. Und eröffnet wurde natürlich mit dem Opener des aktuellen Albums Oceans, von dem es im Laufe des Abends oder dieses Sets vier Songs geben wird. Also da lag der Hauptfokus drauf, was ja eigentlich auch logisch ist, wenn man ein neues Album am Start hat. Back to the Sea und, hier kann man direkt sagen, Terra Atlantica waren nicht in ihrer Standardbesetzung. Bassist Julian war nicht dabei. Wenn ich das jetzt im Nachgang richtig verstanden habe, ist er auch nicht mehr wirklich dabei. Und die Vertretung am Bass hört auf den Namen Kim und hat irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit mit Tristan. Wenn ich das von ihm richtig verstanden habe, geht das zurück bis zu Forsaken Hill sogar.
Okay, da bist du der Spezialist.
Ja, ich habe ihn ja gefragt. Weil, muss man ja auch mal erwähnen, natürlich konntest du alle Bands nach ihren Auftritten und auch nach quasi Konzertende immer noch am Merch antreffen und mit ihnen auch quatschen. Da ein bisschen schwierig wegen der etwas begrenzten, ja, räumlichen Gegebenheiten, die im oberen Bereich, wo das Merch aufgebaut waren, so herrschten. Aber es war möglich, mit ein bisschen Geduld und Respekt an alle Musiker, dass sie sich wirklich da so wacker durchkämpfen, kann ich immer nur sagen. Das finde ich schön und ist in meiner Wahrnehmung auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sich so viel Zeit für sowas noch nimmt.
Genau, das stimmt. Waren tatsächlich alle da. Leider habe ich die Eon Guards etwas links liegen lassen müssen, wobei auch gerade keiner in Anführungszeichen frei war, mit dem ich hätte sprechen können. Als ich in der Umbaupause vor Victorious mir eben ein Autogramm geholt habe. Und dieses Autogramm beantwortet auch die Frage, wie der Bassist heißt. Wir waren uns nämlich tatsächlich nicht sicher, ob es Tim oder Kim oder...
Ja, Jim stand nicht zur Diskussion, aber hätte gepasst, ne, bei den Piraten-Gedönse.
So. Möglich, aber es ist definitiv ein Kim, was er auf meine Autogrammkarte geschrieben hat.
Und ich habe es auch so verstanden. Aber meine Tochter meinte, Kim als Mann, muss da nicht noch was hinterstehen? Meinst du nicht eher Tim? Ich so, nein, ich habe verstanden, Kim.
Also, passt. Ja, Terra Atlantica waren zu viert auf der Bühne. Natürlich Sänger und Gitarrist Tristan, Bassist Kim, Drummer Nico und jetzt, wie heißt der zweite Gitarrist?
David.
David.
Aber mit W, ne?
Das kann ich nicht so gut lesen.
Ja, doch. David Wiczorek oder so ähnlich müsste er heißen.
Ja.
David hat uns nach dem Konzert auch irgendwie angequatscht und meinte, hier die beiden Metal-Homies oder so. Ich habe mich irgendwie schon gefreut, aber irgendwie auch ein bisschen irritiert, so. Aber danke dafür, war ein schöner Moment auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, wir wollten berichten, was Terra Atlantica gespielt haben. Back to the Sea, der Opener des aktuellen Albums, nach dem Intro natürlich. Danach ging es weiter mit Hoist the Sail, wo man dann auch eine lustige Tanzeinlage hingelegt hat, weil das ja ein paar folkige Elemente beinhaltet. Mhm. Und wie sagte Tristan nach dem ersten Song, irgendwie... Also auf jeden Fall SpongeBob-mäßig, ne, worauf seine Bandkollegen antworten mit Ei, Captain, geht das nicht lauter? Ei, Captain. Weil es war Zeit, die Segel zu hissen. Ja, das waren schon zwei der insgesamt vier Songs vom neuen Album Oceans. Und dann ging es weit zurück ins Jahr 2020 zum Album Age of Steam mit dem Song Quest into the Sky. Damals eine Single, aber in meiner Wahrnehmung nicht dauerhaft im Live-Set, weil... Ich weiß, ich habe diesen Song nicht immer gehört, wenn ich Terra Atlantica live gesehen habe. Aber ist eine schöne, knackige, kurze Nummer, die für die Live-Situation hervorragend gemacht ist, würde ich mal behaupten.
Definitiv. Der mir auf dem Album gar nicht so aufgefallen ist, muss ich gestehen.
Geht mir immer auch so. Live ist der cool, aber genau. Auf der Platte habe ich
da
immer das
geht
Gefühl.
Er irgendwie, also er ist da, das weiß ich, aber irgendwie geht er in diesem tatsächlich sehr starken Gesamtwerk Age of Steam etwas unter.
Aber... Was nicht untergeht, ist der Song, der danach kam. Ich würde mal denken, auch einer der am häufigsten abgespielten Songs von Terra Atlantica, abgesehen von Guns N' Drums, wo Tristan sich ja immer drüber ärgert, dass der so häufig abgespielt wird. Ja, der Quasi-Opener vom 2022er Album Beyond the Borders, The Scarlet Banners, wo Tristan vorher meinte, es sind schlechte Zeiten, es wird Zeit für eine Revolution. Wenn man den Text und das Video kennt, versteht man das natürlich sofort. Ich hatte den Eindruck, nicht alle waren mit dem Material von Terra Atlantica vertraut. Aber ich habe sofort verstanden, hat mich sehr gefreut. Scarlet Banners ist ein mega geiler Symphonic Metal Song. Kann man nichts falsch machen.
Aus der Musikrichtung definitiv Bestandteil meiner Top Ten, wenn mich jemand fragt.
Kann ich verstehen.
Ich liebe diesen Song über alles. Ich mag die Message, die der hat. Ist halt auch mega eingängig, den Refrain kann man prima mitbrüllen, die Fäuste gen Himmel strecken und ja, selbst wenn man nicht gleich eine Regierung stürzen möchte, reicht es, um seinen Frust über seinen Arbeitgeber oder ja, schlechte Zeiten herauszuschreien und danach geht es ein bisschen besser.
Absolut, das funktioniert hervorragend. Und wo wir jetzt gerade bei dem Thema eigentlich bei den Eon Gods so ausgiebig drüber gesprochen haben, Terra Atlantica, Ja, die waren auch schon irgendwie kostümiert, ne, aber jetzt nicht so aufwendig ausstaffiert wie die Ion Gods. Also ich hätte gesagt, das sind im weitesten Sinne so Seefahrer und oder Matrosen, klingt jetzt falsch, weil dann wird jeder an Uniform denken, aber es sind halt irgendwelche Seefahrerklamotten und Tristan hat ja auch immer so ein irgendwas umgeschnallt, was ich weiß bis heute nicht, was es eigentlich darstellt. Was
wie ein externer Herzschrittmacher oder so, der leicht verrutscht ist.
Ich glaube also, eher, das hat irgendwas mit den Texten zu tun. Vielleicht ist das dieses Special Device, mit dem man die Zeit beeinflussen kann oder so.
Bestimmt ist das irgendwie sowas.
Hat das ist dann so ein Fantasy-Element. Erklär es uns doch mal, was es ist. Ja, und ja, also sie haben ja diese maritime Thematik, die auf dem neuen Album ja noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ne? Age of Steam war ja eher so in dieses Steampunk-artige, aber Oceans, klar, bei dem Namen ist das halt so. Und vor dem Hintergrund ging es dann auch weiter mit maritimen Themen. Denn, wie sagte Tristan so schön, jetzt geht es nach ganz unten, wo man so denkt, hä, was kommt? Ach so, wir müssen abtauchen. Und hier war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte ja gedacht, dass es irgendwie vielleicht dann ein Zusammenspiel mit Victorious gibt, die auf ihrem neuen Album den Song Evil Mean Megalodon haben, wo ich schon dachte, ist Evil und Mean nicht im Grunde das Gleiche? Okay, böse und gemein heißt es, ne? Also, hätte auf jeden Fall gut geklappt, wenn das böse Megalodon auch mal ins Land der U-Boote, ins Land of Submarines gekommen wäre. Wie Dirk mir im Interview verraten hat, ja, wenn wir da ankommen würden, dann würden wir da aber ordentlich Stimmung machen im Land of Submarines. Eine sehr poppige Nummer, die erste Single vom Oceans-Album, hat aber gut für Stimmung gesorgt, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Ein wunderschöner, poppiger Ohrwurm. Mir, und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich war ja in unserer damaligen Album des Monats-Folge von dem Album nicht so endgültig begeistert.
Oder so begeistert, wie man gern gewesen wäre, genau, wäre, glaube ich, die richtige Umschreibung.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe gesagt, es ist wahrscheinlich, um bei nautischer Begrifflichkeit zu bleiben, an den Klippen oder dem Korallenriff meiner Erwartungen zerschellt. Im Nachhinein muss ich sagen, das Album hat sich prächtig entwickelt und steht mindestens auf einer Stufe mit seinen Vorgängern. Und Land of Submarines ist so ein gottverfluchter Ohrwurm, den man einfach, wenn man ihn gehört hat, wieder für ein paar Tage nicht aus seinem Kopf bekommt. Und hat tatsächlich ordentlich für Stimmung gesorgt im Publikum, auch bei denen, die Band bis dahin nicht wirklich kannten.
Absolut. Und ich benutze den Song immer gern als Anti-Ohrwurm, wenn meine Frau Kathi sagt, ah scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm von irgendeinem blöden Song. Dann sage ich immer nur, deeper, diving deeper. Und dann, nein, okay, jetzt habe ich einen anderen Ohrwurm. Funktioniert immer und hervorragend. Steht der Band auch gut zu Gesicht. Aber man möchte nicht nur in diesen Bereichen wildern, denn was hat man im direkten Anschluss? Erstmal hat man den Dreizack von Poseidon ausgepackt, der, wie wir erfahren haben, kaputt gegangen ist. Was, glaube ich, bandintern bei dem einen für Erheiterung, bei manch anderem eher so für ein bisschen Ärger gesorgt hat. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein Dreizack halt, ne? Ein langer Stab, auf dem oben halt so ein gabelartiges Gebilde prangt. Und man hat schon beim Auftritt gedacht, womit ist das eigentlich festgemacht? Aber ich habe wirklich Stein und Bein geschworen, das sollte so sein. Bis es hinterher am Merch hieß, nee, eigentlich nicht, es ist kaputt gegangen.
Das blaue ist Gaffertape. Und deswegen knickte die Spitze von dem Dreizack auch immer so leicht nach unten.
Ja, mein Gott, das ist Rock'n'Roll, das passiert, das ist Metal. Aber welcher Song war es? Der Song, wo, wenn ich mich nicht völlig irre, auf dem Album Pete Sielk von Iron Savior Gastvocals zu beigesteuert hat. Through the Water and the Waves. Und hier haben Terra Atlantica wieder einmal gezeigt, dass sie, das hat Tristan ja im Interview gesagt, bei dem Album so ein bisschen auf Live-Tauglichkeit und Mitsingpotenzial geachtet haben. Denn hier gibt es ja so einen wunderbaren Call-and-Response-Part, wo Tristan quasi vorsingt und das Publikum antwortet, nur mit genau dem Gleichen. Hat man vorher ein bisschen geprobt und obwohl, ich glaube, auch nicht alle Leute es kannten, hat das hinterher doch wirklich ziemlich gut funktioniert.
Das stimmt.
War ein Song, der, also muss ich wirklich sagen, bei mir gar nicht so bewusst hängen geblieben ist. Ich hätte spontan andere Favoriten von dem Album genannt, aber hier kann ich auch nur sagen, wenn du das live mitgegrölt hast, das ist schon eine Nummer, das macht wirklich Spaß.
Das war auf dem, also wie gesagt, damals einer der Songs, die bei mir am ehesten hängen geblieben sind, die ich wirklich richtig gut fand.
Ist ja verrückt. Ja. Wie unterschiedliche Wahrnehmung bei Musik sein kann, macht immer wieder Spaß, drüber zu fachsimpeln. Ja, Mike, was geschah dann? Übernimm doch gerne mal.
Ja, danach sind wir über den See der Zeit gesegelt, nämlich Across the Sea of Time vom Age of Steam Album.
Also über das Meer der Zeit.
Genau, Meer der Zeit. Sie ist Meer. Ja.
Der Opener ist das.
Genau.
Hier hätte ich wirklich gesagt, die Nummer habe ich, glaube ich, bisher auf jedem Terra Atlantica-Konzert gehört, wo ich war, an verschiedenen Positionen. Mal als Abschlusssong vor der Zugabe, also auch schon.
Wo du in
Opener.
Der Halle gestanden hast?
Ja, davon unabhängig. Ich konnte ihn immer hören, egal wo ich gestanden habe. Selbst auf dem Klo habe ich
ihn. Auch wenn sie gehört. Nicht gespielt haben, ja. Du hast ihn trotzdem gehört. Nein, das ist tatsächlich so ein Standard, kann man schon fast sagen, der Band, ohne den sie ja kaum auf die Bühne gehen.
Ja, das ist so. Und. Ja, bietet auch guten Mitsingen-Faktor. Ne? Kann man so wunderbar machen. Aber natürlich, wo kann man noch besser mitsingen, wenn man in die Bucht der Piraten segelt? Pirate Bay, auch eine der Singles vom Beyond the Borders Album und auch der zweite Song, der von diesem Album gespielt wurde. Ja, den kannten, glaube ich, ein paar mehr Leute.
Das ist ja auch wieder eine etwas untypische Nummer, weil sie eben ja diesen Folk-Schunkel-Charakter hat. Den Terra Atlantica in manchen Liedern ja nun mal haben, aufgrund eben dieser maritimen Thematik. Passt aber ganz gut. Wie gesagt, brauche ich nicht zwingend solche Stücke. Also ich hätte mehr gerne sowas Through the Water and the Waves oder Scarlet Banners-mäßiges. Aber so irgendwie auf jedem Album muss ein so ein Ding irgendwo drauf sein. Und Pirate Bay macht einfach Spaß und ja, gehört bei Terra Atlantica einfach dazu.
Und bietet auch wieder Möglichkeiten für irgendwelche lustigen Einlagen, wie so zu tun, als würde man sich prügeln, ne? Während im Hintergrund dann irgendwas vom Band läuft und Tristan und David, glaube ich, so getan haben, als würden sie in eine Kneipenschlägerei verwickelt werden. Ist lustig, macht Spaß.
Definitiv, der ganze Auftritt war lustig und hat Spaß gemacht.
Aber da war ja auch schon fast vorbei. Richtig, aber leider. Ohne welchen Song können Terra Atlantica ihre Fans oder das Publikum natürlich nicht entlassen, ja nicht ohne ihre quasi Bandhymne und wenn ich es richtig verstanden habe, ihren allerersten Song, den es jemals für Terra Atlantica gab, Atlantica natürlich, den quasi Opener mal wieder. Ohoho. Quasi Opener haben wir viele, ne? Weil irgendwie hat jedes Album immer noch ein Intro davor, aber Atlantica ist natürlich der quasi Opener vom Debütalbum der Band von 2017, A City Once Divine. Ich glaube, noch auf Gegentrend Records hieß das. Ist das erschienen damals? Schon lange her.
Ist lange her, ja. Ist das überhaupt auf einem Label erschienen? Also auf
doch. Also ja. Jetzt nicht so auf so, ich würde mal sagen, nicht auf einem Label, was jetzt an Vertriebsstruktur ein bisschen den Einzelhandel hat. Aber schon irgendwie, also da steht was drauf, ja. Okay. Und irgendwann haben sie, glaube ich, auch die Rechte zurückbekommen, weil nach x Jahren läuft das ja ab. Und seitdem haben sie es selbst online gestellt.
Ja, meine ich nämlich, glaube ich. Ich habe es nämlich ohne irgendeinen Plattenfirmenaufdruck oder so.
Das wäre zu prüfen.
Müsste ich jetzt in mein Regal gucken. Wäre ich mir jetzt, aber ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall ein Album, auch wenn es jetzt nicht auf einem Label mit Vertriebskanal erschienen ist, was den anderen drei Alben in nicht allzu viel nachsteht.
Wo man nur manchmal halt, finde ich, noch merkt, dass Tristan da noch von Forsaken Hill gekommen ist und halt noch ein bisschen krawalliger und manchmal noch ein bisschen Death-Metal-lastiger unterwegs war, was auch so manche Vocal-Arrangements angeht. Aber kann trotzdem sehr gut gefallen. Also passt ins Gesamtkonstrukt des Albums gut rein. Aber wenn man halt A City Once Divine hört und wenn du direkt danach Oceans hörst, dann wirst du auch denken,
da hört man eine riesige Entwicklung. Aber es ist jetzt nicht, dass das so ein ganz extremer Bruch ist.
Nee, also die symphonischen Elemente, die waren schon immer da drin. Ja, Atlantica lädt natürlich zum Mitsingen ein. Hat auch wunderbar funktioniert. Und auch hier war ich so ein bisschen, ach schade, ist schon wieder vorbei. 45 Minuten können so schnell vorbeigehen. Ja, und dann hieß es.
Waren ja sogar nur 43 laut deiner Liste.
Ich habe jetzt mal geschätzt, dass es 21:30 war. Aber um 20:47 haben sie angefangen. Ich habe nämlich genau auf die Uhr geguckt.
Oho.
Oho. Nee. Oho. Atlantica. Wie sagte Tristan dann so schön? Ja, müsst ihr aber nochmal die hohen Töne, müsst ihr nochmal üben, glaube ich. Ne? Was seine Antwort ans Publikum. Als das Mitsingspiel nicht sofort funktioniert hat.
Ich war allerdings tatsächlich erstaunt, wie gut das in dieser kleinen Halle mit so wenig Leuten funktioniert hat.
Ach doch, also im Rockpalast hast du eigentlich immer gute Stimmung, wenn er halt einigermaßen gefüllt ist. Ne? Also wenn nur die vom Innenraum die Hälfte voll ist, klappt das natürlich nicht. Ja, aber gut. Es war ja wirklich bis hinten, wo das Mischpult stand, standen ja Leute. Jetzt nicht dicht gedrängt, aber der Raum war gut gefüllt. Und von daher hatte ich auch den Eindruck, wenn so Gegröl oder Klatscheinlagen waren, das war schon laut. Also das hat man schon wahrgenommen.
Ja, ja.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann war leider Schicht für Terra Atlantica.
Viel zu früh,
ja. Beim Port of Power haben sie immer so eine Stunde gespielt. Und auch da denkst du dann, es scheint vorbei. Schade eigentlich.
Ja, am Anfang bei den ersten zwei Songs fand ich so von der Seite, konnte man so zwischendurch mal merken, dass irgendwo, ich weiß nicht was, also für mich war das alles völlig in Ordnung und war gut. Hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass da Sand im Getriebe war, dass da am Bass nochmal was nachjustiert werden musste und Tristan auch am Anfang ein bisschen angestrengt war oder ein bisschen verkniffen geguckt hat, weil vielleicht irgendwas sich nicht so angehört hat, wie er wollte, ich weiß es nicht. Also das hat sich auf jeden Fall spätestens nach dem zweiten Song gelegt und die Band wurde wieder komplett locker und war so, wie ich sie kennengelernt habe, ein leicht chaotischer, aber immer mit Spaß in den Backen und
ultrasympathischer Haufen.
Genau, ultrasympathisch, wie gesagt.
Ja, ist auf jeden Fall. Also auch wenn man, von den Leuten wird man ja immer begrüßt, als würde man sich seit Jahrzehnten kennen. Ne? So, hey, hi, schön, dass du da bist. Oh, so, ja, ich habe dich schon gesehen. So, okay, ja, cool. Ich dich auch eben auf der Bühne. Ja, 9 Songs waren es, wie schon gesagt. 4 waren vom aktuellsten Werk Oceans, jeweils 2 von Beyond the Borders und Age of Steam und dann einer von A City Once Divine. Also ein durchaus repräsentativer Querschnitt mit klarem Hauptfokus auf dem neuen Album. Ich hätte gerne noch Raven in the Dark gehört, hätte vielleicht in 45 Minuten so ein balladesker Song nicht ganz so gut reingepasst. Aber okay, ich könnte jetzt auch nicht ad hoc sagen, welchen Song ich dafür gestrichen hätte.
Nö.
Insofern alles solide. Und was passierte dann? Dann war die Umbaupause ein bisschen länger, ungefähr eine halbe Stunde hat es gedauert, wobei so viel wurde gar nicht wirklich umgebaut. Ne? Also dann am Schlagzeug wurde noch ein bisschen was geschraubt, wenn ich das richtig gesehen habe, wurden die zumindest eines der Overhead-Mikrofone getauscht. Also wenn ihr das nicht wisst, am Schlagzeug sind ja normalerweise an den ganzen Kesseln, also an den Trommeln, sind irgendwo Mikrofone oben drauf oder unten drunter. Und normalerweise hängen oben drüber immer 2 Mikrofone, das nennt man Overhead-Mikrofone, womit du halt die ganzen Becken irgendwie abnimmst, weil du kannst ja schlecht auf dem Becken jetzt ein Mikro kleben oder irgendwie in die Nähe, dann hörst du immer nur Pock. Also, ne? Und ich bilde mir ein, dass mindestens eines der beiden Overhead-Mikrofone noch ausgetauscht worden ist, bevor Victorious angefangen haben.
Vielleicht war ja auch das eins der Probleme bei Terra Atlantica. Man weiß es nicht.
Übrigens hat bei Terra Atlantica auch Drummer Nico Backing Vocals gemacht. Er hatte ein eigenes Mikro und er hat auch wirklich immer gesungen. Oder? Ja, aber es ist mir mal wieder sehr bewusst aufgefallen, weil das ist ja jetzt nicht so Standard, dass ein Schlagzeuger Backing-Vocals macht und dass sie auch wirklich hörbar sind.
Das stimmt. Wobei bei Terra Atlantica tatsächlich alle gesungen haben.
Das ist richtig. Also alle, neben Tristan natürlich, alle 3 anderen haben Backing-Vocals gemacht.
Bei den Ion Guts nicht.
Das ist richtig. Und bei Victorious auch nicht. Auch da hat nämlich niemand Backing-Vocals gemacht.
Genau.
Und Victorious waren der Headliner. Im Hintergrund hatten sie ein Banner hängen, also das hing schon die ganze Zeit, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, das war so eine Tallandschaft, würde ich mal sagen. Ne? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Sah ein bisschen nach Jurassic Park aus, aber passt ja zum Thema. Ne? Also ich hätte irgendwie gedacht, dass da vielleicht vom aktuellen Album irgendwie ein größeres Banner hängt. War jetzt nicht deplatziert, aber also es hing die ganze Zeit da und ich hätte am Anfang nicht sagen können, ob es jetzt zu den Ion Gods gehört oder zu Terra Atlantica oder eben zu Victorious.
Vielleicht haben sie es ja genau deswegen dahin gehängt, damit es bei allen 3 Bands irgendwo passt.
Aber ich bilde mir ein, ich habe vom Tag danach Heimspiel für Terra Atlantica in Hamburg Fotos gesehen, wo Terra Atlantica ihr eigenes Banner hängen hatten.
Vielleicht, weil es das Heimspiel war.
Ja, oder weil es in der Halle leichter war als in einer Halle, wo du in der Ecke stehst.
Das kann natürlich auch sein, dass es daran gelegen.
Aber macht nichts.
Machen wir doch nicht mit Logik und praktischen Dingen, Mensch.
Mit Logik komme ich schon mal gar nicht, seit ich Texas Chainsaw Massacre 3 und 4 gesehen habe. Also. Oder Freitag der 13.04. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir sind bei den mächtigen Dinosauriers von Victorious, die in Summe, das sei schon mal verraten, einen 75-minütigen Auftritt hingelegt haben. Finde ich, ist in Ordnung für einen Headliner. Also manche würden sagen, man muss mindestens 90 Minuten spielen, so muss man das? Ich weiß nicht. Also wenn es Spaß macht, sind auch 75 Minuten für mich okay.
Ja, die Frage ist da ja tatsächlich, wie setzen sich diese 90 Minuten Spielzeit zusammen? Wenn ich da ein Gitarrensolo, ein Schlagzeugsolo und noch eine 5-minütige Pause, wo man Zugaberufe rufen darf, habe, dann ja, komme ich auch auf eine Netto-Spielzeit von oder Song-Spielzeit von 60 Minuten und dann lass den ganzen Firlefanz doch einfach weg und knall 75, 80 Minuten durch und gut ist die Kiste.
Ist echt faszinierend. Ihr müsst euch mal öfter nach Konzerten, wenn ihr die Songs mitgeschrieben habt, Playlisten irgendwo bauen, dann ist man entsetzt, wie kurz oftmals die eigentliche Spielzeit von Auftritten ist, die am Ende 90 Minuten gedauert haben und die reine Spielzeit der Songs ist dann irgendwie so 65. Und dann fragst du dich ja, was haben die denn in den 25 verbleibenden Minuten eigentlich gemacht?
Ansagen.
Ja, Ansagen sind ja okay.
Kleine Spielchen.
Das ist ja auch okay.
Pause fürs Klatschen und fürs Jubeln.
Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, einer der größten Arschtritte für den Schlagzeuger ist ja wohl das Schlagzeugsolo. Weil ich würde weiterhin behaupten, der Schlagzeuger ist der Mensch, der beim Auftritt körperlich, physisch am meisten ackern muss. Und dann alle anderen so, wir gehen jetzt ein Bier trinken, du darfst noch weiter alleine spielen. Das ist doch eigentlich voll der Arschloch-Move, oder?
Vielleicht ist es aber auch, wenn diese Schlagzeuger dann einmal 5 bis 10 Minuten in dieser Pause runtergekommen sind, dass sie dann nicht mehr so in diesen Drive reinkommen. Ich weiß es nicht.
Kann auch sein. Also Tobi Sammelt hat dazu mal gesagt, ja, Schlagzeug-Solo ist eine elementar wichtige Sache, da kann man pinkeln gehen oder Bier holen. Das fand ich schon in seiner üblich charmanten Art sehr lustig, weil...
Und dem Schlagzeuger fällt es nicht auf, dass er weiterspielt.
Mach einfach weiter. Wobei Schlagzeug-Soli können ja auch sehr unterhaltend sein. Ich muss immer an Felix Bohnke denken, der ja dann Star Wars irgendwie anmacht, den Imperial March oder irgendwas. Und dazu dann... trommelt. Also man kann das natürlich auch spannend machen. Und auch bei Halloween, wenn Daniel Löble irgendwie eine Solo-Einlage hat, der bindet ja auch die Leute irgendwie mit ein. Ne? Also
ja,
das kann man auch spannend gestalten.
Ja, aber ich finde es trotzdem sau überflüssig.
Überflüssig ist es immer dann, tut mir leid, auch wenn es ein grandioser Musiker ist, wenn Mikey Tirana Schlagzeug-Soli spielt, weil der spielt die ja so lang und weiß nicht. Also das fand ich bei Rage-Konzerten. Es war für mich immer schlimm. Mhm. Oder irgendwo auch bei Axel Rudi Pell, wenn Mikey Tirana da getrommelt hat und es dann Schlagzeug-Solo-Einlagen gab, das war immer so. Vor allem, weil er sich dann irgendwie noch ein Mikro geholt hat und immer sagte, jetzt alle mitmachen. Eo, eo, eo. Wo du sagst, was kommt jetzt? Theo, mach mir ein Bananenbrot, oder? Entschuldigung, Leute, wir sind heute ein bisschen außer Kontrolle.
Also ganz ehrlich, Schlagzeug und Gitarrensoli, also was der Schlagzeuger kann, höre ich auch während der Songs, während einer Metal-Show. Gitarrensoli habe ich in den Stücken mehr als genug, spiele lieber 2 Songs mehr oder wie auch immer, habe ich mehr von als von Gitarrensoli und Schlagzeugsoli oder gar Bass- oder Keyboard-Soli. Warum gibt es eigentlich keine Gesangssoli?
Hat Freddie Mercury doch gemacht. Okay, ich höre auf. Ich möchte mich hier nicht mit, wie heißt der? Faruk Bulsara hieß er, glaube ich, richtig, ne?
Irgendwie so.
Ja, möchte ich mich jetzt hier auf keinen Fall messen. Wir möchten lieber ja, von Victorious berichten.
Victorious reden.
Victorious, genau. Wie Dirk im Interview versprochen hatte, wurde eröffnet mit dem Song Total T-Rex Terror. Wieder eine Victorious-übliche Alliteration. Und ein Song, der auf keinem Album zu finden ist, sondern der für eine Tour damals veröffentlicht worden ist, zusammen mit den Walkings, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und den es bis heute halt auch nicht auf einem physischen Tonträger gibt, aber ein sehr beliebter Song ist. Und der live als Opener, muss man wirklich sagen, fantastisch funktioniert hat.
Das ist völlig richtig. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Musik von Victorinox.
Victorinox.
Victorinox ist tatsächlich ein Messerhersteller. Also wer wirklich Schweizer Qualitätsküchenwerkzeuge haben möchte, ruhig kaufen. Ich kann euch da eine Bezugsquelle nennen.
Rechnung geht raus.
Nein, ich erwähne meinen ehemaligen Arbeitgeber ja jetzt nicht. Nein. Victorious ist ja so ein bisschen wie die Roxette des Heavy Metal. Kurze, eingängige Songs, keine Sekunde Langeweile. Der Chorus muss eingängig sein und knallen. Das ist nun mal so gut wie allen Songs, spätestens seitdem sie die Dino-Schiene fahren. Ist das einfach so. Da gibt es jetzt nicht auf den Alben irgendwelche versteckten, total abgefahrenen, musikalisch außergewöhnlichen Dinger, sondern das ist einfach eingängigster Power Metal und ja, ich könnte jetzt fast sagen, die können fast spielen, was sie wollen. Da knallt einfach alles wahrscheinlich live. Bis zum geht nicht mehr.
Das ist sicherlich so. Und ähnlich wie auch Terra Atlantica haben Victorious nicht in ihrer Standardbesetzung gespielt, weil eigentlich spielt ja die Solo-Gitarre der gute Flo, der, wenn ich mich nicht irre, sonst auch bei Varg spielt, unter anderem. Und stattdessen war jemand anderes zugegen. Und dieser gute Mann hört auf den Namen Robert. Das habe ich von Dirk noch erfahren können.
Okay.
Nicht, wo er sonst spielt, aber er hat auf jeden Fall die Solo-Gitarre gespielt.
Auf jeden Fall spielt Robert, würde ich sagen, ansonsten in einer eher moderneren Metalcore- oder Prog-Metal-Band, so hoch, wie er die Gitarre hängen hatte. Und außerdem hat er ja eins für diesen, was ist das vorne, die wo du die Saiten einstellst, der Bünde?
Du meinst, die Gitarre hatte keinen Kopf, oder?
Genau, das, genau.
Das ist ja auch so ein neuer Trend, das habe ich in letzter Zeit öfter gesehen. Bei den Iron Gods hatte das auch jemand.
Ja, genau. Der,
wo es so aussieht,
nicht, als der gleiche war.
Wo es so aussieht, als würden die Saiten einfach in das Holz der Gitarre reingehen.
Und yeah, man genau.
Sich so denkt, hä, wie geht denn das?
Ja, und er hat die Gitarre halt auch sehr weit oben gehabt im Verhältnis.
Aber du mutmaßt, du weißt es nicht.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Nein, aber keine Ahnung. Aber
er hat exquisite Soli gespielt.
Auf jeden Fall, das war ganz fantastisch. Also mir ist gar nicht aufgefallen, dass es nicht der Richtige, also der Standard-Gitarrist ist, der eigentliche.
Ja, das habe ich aber schon, also ich habe.
Aber ich habe sie auch live noch nie gesehen, muss ich gestehen.
Also ich habe sie schon öfter gesehen und sie haben öfter mal einen Ersatzmann an der Solo-Gitarre dabei.
Okay.
Beim letzten Mal war es, glaube ich, Steven, als ich sie gesehen habe. Da gab es irgendwelche Steven oder Stevo-Sprechchöre oder so. Oh Gott, bilde ich mir ein.
Wenn ich Dinos und Steven höre, muss ich immer an den Disziplin T-Rex denken. Steven. Entschuldigung.
Wenn ich das Bild finde, werde ich es entsprechend verlinken für alle, die es nicht kennen. Victorious. Mit F am Ende. Victorious. Dein Wraith from Outer Belve. Oh, Entschuldigung, Leute. Ja, Total T-Rex Terror. Danach gab es die Standardansage vom guten David oder David. Die ist immer gleich. Wir sind Victorious und wir spielen Power Metal.
Ja, womit er die Musikrichtung, wie gerade schon beschrieben, perfekt eingefangen hat.
Jo, und dann gab es erstmal eine sehr lange Reise zum neuen Album, also zu World War Dinosaur. Hat eine schöne Metrik, ne?
Mhm.
Und zwar wurde es begonnen, diese längere Reise mit Raptor Squawk steht hier. Das heißt Squad. Raptor Squad Attack. Sehr kurze Nummer, die ist unter 3 Minuten tatsächlich lang. Und danach hätte man meinen können, das ist das Intro von einer Sabaton-CD, March to War. Ist es aber nicht, ist auch vom neuen Album World War Dinosaur, veröffentlicht am 17.04. Also
keine Alliteration.
Nee. Und also ich finde erstaunlich, dass die schon so schnell danach auf Tour waren. Also ne, ich glaube, die ersten Konzerte, war die Platte da schon draußen?
Gerade erschienen, ja.
Und dann gab es wieder eine Alliteration. Brachio, Bazooka, Battalion. Also man merkt schon, hier liegt auch das
könnte übrigens auch ein Songtitel von Sabaton sein.
Ja, wenn man das Brachio weglässt.
Wieso? Ein brachiales Bataillon. Bazooka.
Das bezieht sich auf Brachiosaurus, ne?
Das weiß ich auch, aber das fällt ja keinem auf im ersten Moment.
Womit wir natürlich auch beim Thema wieder waren. Auch Victorious gehen natürlich kostümiert auf die Bühne. Auf die Biene vielleicht auch. Ja, was haben die? Die haben schwarze Jeans an und dann so schwarze Longsleeves, ne? Und darüber dann so, ja, es sollen halt goldene Rüstungen sein, ne? So goldene Beinschoner und Brustpanzer. Und auf dem Brustpanzer, wo die Herzhöhe ist, hat jeder Musiker seinen eigenen Dino, weil die haben ja, zumindest auf dem neuen Album, Künstlernamen, die halt Dinosaurier irgendwie sind. Also irgendeiner
auf älteren auch schon.
Ja. Irgendeiner ist das Pteranodon, wo ich bis heute nicht weiß, wie man das richtig aussprechen soll, mit PT am Anfang, finde ich mega. Aber hier, Petri von In einem Land vor unserer Zeit ist ein Pteranodon.
Okay, gut, damit ist der Lehrauftrag dieses Podcasts erfüllt.
Ja, ja. Was täten wir ohne Lehrauftrag? Wäre ja tragisch.
Ja.
Der Brachio Bazooka Battalion. Ja, und was gibt's sonst zu sagen zum Bühnenbild? Also wir hatten schon gesagt, im Hintergrund hatten Victorious diesen Banner, an den Seiten hatten sie so Aufbauten. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was das eigentlich sein sollte. Und sie hatten auch mehrere so Leuchtröhren halt über die Bühne verteilt. Hatten auch sehr viel Licht und sehr viel Nebel. Nebel ist immer so eine Sache, die mir überhaupt nicht bekommt. Also wenn ich auf einem Konzert war, wo es viel Nebel gab, klingt es am nächsten Morgen so, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen bei mir. Da ist irgendwas drin, was meine Lunge oder meine Bronchien absolut nicht mögen. Und Sänger David, der heißt David, oder? Oder heißt der David? Ist er Deutscher?
Ich würde David sagen, aber ich weiß es auch nicht.
Also er hatte noch zusätzlich halt zu Beginn noch eine Kapuze, also die hatte er natürlich die ganze Zeit an, die war Teil seines Kostüms, aber beim ersten Song hatte er sie halt noch auf dem Kopf und auf seinem Rücken hatte er ja zwei Laserschwerter quasi, ne? Die steckten da so drin.
Zwei Laserkatanas.
Wahrscheinlich.
Definitiv.
Ich bin mir nicht sicher, ob er es selbst so genannt hat, aber die Vermutung liegt
da. Von der Form her waren es welche.
Hier spricht der Fachmann.
Hier spricht der
Fachmann. Ich blicke gerade auch auf Mikes Vitrine mit den ganzen Katanas und Zweihändern, Kampfstäben, Nunchakus und so. Also Mike ist voll im Bilde.
Auf der anderen Seite, hinter Markus hängen meine Streitäxte.
Ja. Und immer, wenn Mike bei mir vorbeikommt.
Sitzen tut er auf dem Thron, der aus den Schwertern meiner gefallenen Feinde geschmiedet wurde.
Ja, und immer, wenn Mike bei mir vorbeikommt, bewundert er meine Sammlung von Häuten meiner Gegner. Der Gürtel, die ich aus ihrer Haut gemacht habe.
Welchen Häuten?
Kommt drauf an, ob der Gürtel lang oder kurz. Nein, lassen wir das.
Okay, Dino Race from Outer Space war der nächste Song, auch wieder vom neuen Album. Um hier mal wieder ernst zu werden. Auch wieder eine mega eingängige Nummer. Ja, also Langeweile, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist bei mir überhaupt nicht aufgekommen, weil wenn man sich auf das einlässt, was Victorious machen, hat man da einfach riesig bärigen Spaß bei.
Ja, und die Leute wollten es ja genauso hören. Genau. Also die Stimmung war ja vom ersten Moment an ziemlich weit oben.
Definitiv.
Und die ist auch nicht abgeflacht. Also die Leute waren da, um genau diese Art von augenzwinkerndem, klamaukigen Metal zu hören. Und das macht auch Spaß, weil es ist ja absichtlich so drüber, ne, dass also ja, und wie sagte Dirk so schön, wenn irgendein Black Metaller sich drüber ärgert, ist mir das ehrlicherweise egal.
Genau. So sagte er.
Ja, und nachdem man jetzt ja sehr lange in aktuellen Dimensionen gewildert hat, ging es einmal kurz etwas weiter zurück, nämlich mit Shuriken Showdown zum Album mit dem großartigen Titel Space Ninjas from Hell von 2020. Das ist, glaube ich, das Album, mit dem ich endgültig so meine Liebe zu Victorious entdeckt habe, weil ich habe gedacht, das ist so grandios bekloppt. Da kann man nur Spaß mit haben.
Ja, Weltraum-Ninjas, die die Erde erobern wollen und um die abzuwehren, erschaffen die Menschheit die Dinosaurier wieder aufs Neue, um mit den Dinosauriern zusammen in den Krieg gegen die Ninjas mit ihren Weltraumhaien zu ziehen.
Ja.
Hallo?
Klingt wie ein Marvel-Comic, ne?
Ich suche immer noch die Serie auf Netflix oder, also das ist so over the top, dass es einfach nur grandios Spaß macht.
Ja, wir haben schon gesagt, Shuriken Showdown war eben von Space Ninjas from Hell. Und danach ging es direkt aber wieder zurück zum neuen Album, denn man präsentierte uns den echten Opener, denn das Album hat kein Intro. Kingdom of the Strong ist tatsächlich der Opener von World War Dinosaur. Und direkt danach gab es noch den Titeltrack, also World War Dinosaur. Der war für Victorious-Verhältnisse oder ist für Victorious-Verhältnisse fast schon relativ langsam. Das ist ja eher so ein Stampfer.
Ein Stampfer, genau, ja.
Und danach gab es dann eine kurze Schauspieleinlage, denn es kamen wahrscheinlich Crewmitglieder der Band als Ninjas, also mit komplett schwarz verhüllten Gesichtern auf die Bühne, hatten dann auch so, ich glaube, Fachmensch nennt man das ein Seier, ne? Diese kurzen Piker, die aussehen wie eine Gabel. Raphael von den Hero Turtles hat sowas.
Ja, genau. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie die Dinger heißen. Vielleicht sind es auch die Spitzen von dem Dreizack von Terra Atlantica, wo man die rechts und links, also außerdem in der Mitte, alle so ein bisschen abgeschnitten hat.
Man weiß es nicht. Außerdem haben sie tatsächlich Shuriken ins Publikum geworfen. Die waren, wenn ich mich nicht völlig irre, aus Alufolie. Das weiß ich nur deshalb, weil ein Ding direkt auf mich zugeflogen ist, ich natürlich reflexartig die Augen zugekniffen habe und mich ruckartig weggedreht habe, was die Leute, die neben mir standen, zu höhnischen Gelächter animiert hat, wo ich dachte, Dankeschön, ich bin ein alter Mensch, meine Augen sind wichtig für mich. Und die Person neben mir hat es dann, glaube ich, gefangen. Also es sah schwer aus wie ein liebevoll gefalteter Shuriken aus Alufolie oder was Vergleichbarem.
Ich hätte jetzt gelacht, wenn du Kati vor dich gezogen hättest.
Ja, ja. Nehmt die Frau, aber lasst mich gehen, schon klar. Nein, so bin ich nicht. Ich bin ein edler Ritter.
Aha.
Aber ich möchte natürlich ungern von irgendwas ins Gesicht getroffen werden.
Dann doch lieber die Frau.
Ja, das war dann so eine kleine Show-Einlage. Ja, ne? Hat so ein bisschen so
Schubse und
ja, so Grail Knights-Vibe halt. Ne? Wenn, wie heißt der? Dr. Skull? Oder wie heißt der?
Ja, ja.
Wenn der um die Ecke kommt und die Grail Knights dann gegen ihn kämpfen müssen. In so eine Richtung ging das auch. Nicht so überzogen wie bei den Grail Knights. Es war halt eine kleine Einlage von, ich weiß nicht, 1,5 Minuten, wenn überhaupt.
Ja, höchstens.
Ja, dazu lief auch irgendwas vom Band, was ich nicht so genau identifizieren konnte. Also es kam mir auf jeden Fall in dem Moment nicht bekannt vor. Es ist nicht das Outro von Space Ninjas from Hell.
Frag mich nicht, ich weiß es nicht.
Aber den Song gab es danach. Space Ninjas from Hell, der danach World War Dinosaur wieder eine relativ flotte Nummer war. Oder wie Dirk wahrscheinlich sagen würde, ja, normale Victorious-Geschwindigkeiten. Also.
Ja.
Ja, und wir haben bisher ja eigentlich nur Songs von 2 Alben dann bis hierher gehört, nämlich von dem aktuellsten Werk, also von World War Dinosaur und von Space Ninjas from Hell und eben die Single. Und jetzt wurde es dann doch mal Zeit, ins Jahr 2022 müsste es sein, zu reisen, nämlich zum Album davor. Dinosaur Warfare Part 2, The Great Ninja War. Von dort gab es nämlich auch wieder einen eher stampfigen Song, Katana Kingdom Rising. Wie ich finde, ein sehr ungewöhnlicher Song für Victorious, weil er so einen sehr langgezogenen Refrain hat. Also der ist nicht, ne, dieses, wie hast du so gesagt, Roxette is Metal. Also der ist schon ein bisschen vertrackter für die Verhältnisse von Victorious.
Ja.
Ja. Aber macht leider super Spaß.
Ja, also es ist kein Dream Theater-Song oder sowas. Ne? Also
nee, aber im Rahmen dessen ist es schon ein bisschen vertrackter, würde ich mal sagen.
Es ist jetzt auch nicht, dass die Victorious-Lieder alle total simpel sind, aber sie sind einfach effektiv. Also da steckt schon eine Menge drin. Also die haben nicht umsonst 2 Gitarren.
Das ist richtig.
Ja, also nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen despektierlich als Roxette das Heavy Metal bezeichnet habe.
Hey, Roxette haben super Songs.
So eben, genau. Das muss man nämlich erstmal schaffen.
Sleeping in my car. Wo ich mich bis heute frage, wie kann es sein, dass sowas im Radio läuft? Wir schlafen in meinem Auto, ich werde dich ausziehen. Wir schlafen in meinem Auto, ich werde dich umarmen. Wir bleiben auf dem Rücksitz meines Autos und ich mache Liebe mit dir. Hallo?
Ja. Ja.
Lief im Radio.
Natürlich.
Und gecovert von Children of Bodom.
Das ist der Vorteil, wenn die Leute wenig Englisch verstehen oder es da halt nicht so schlüpfrig klingt. Das ist ja Love, Liebe.
Bevor uns die Leute hier hassen, weil wir ein Off-Topic-Rock-Set-Special machen, schließen wir den Kreis.
Jetzt verrate doch nicht alles.
Ja, kommt demnächst.
Ach,
1. April ist vorbei, ne? Verdammt. Anyway. Mike, wie ging es weiter, nachdem wir jetzt einmal kurz bei Dinosaur Warfare Part 2 waren?
Ja, wir kommen zurück zum neuen Album und da kommt es jetzt, ich hatte ja gerade schon gesagt, die Ninjas haben Weltraumhaie dabei und jetzt haben sie sogar ein Evil Mean Megalodon im Gepäck, wohinter sich aber nur ein gigantisches getarntes U-Boot verbirgt.
Ist bestimmt total unauffällig, so ein riesiges Metallding.
Vor allen Dingen, wenn es auf dem Studioalbum von Tetzel gesungen wird.
Ja.
Live tatsächlich keine Einspieler vom Band, was den Gesang angeht. Also man hat Tetzel da nicht irgendwo reingeschnitten, sondern das hat alles der gute David gesungen.
Ja. Hat mir gut gefallen.
Genau, klasse Nummer. Oder meinst du jetzt Davids Gesang?
Nein, dass er das übernommen hat, dass man sich nicht entschlossen hat, was zu samplen, weil, also Gesang rein samplen, finde ich, sorry, geht gar nicht. Klar, vielleicht ein bisschen Chor vom Band laufen lassen ist okay, aber komplett eine zweite Stimme dann irgendwo herzuzaubern, weil man ein Feature auf dem Album hat, finde ich doof. Grüße an Angus Mac 6, ne?
Ich wollte gerade sagen, Grüße an Angus Mac 6, ja. Ja, muss man abwägen, wie entscheidend das Feature ist. Oder ob man dann einfach andere Songs spielt.
Ja, aber live ist ja was anderes als von Platte.
Natürlich.
Also von daher hätte ich immer gesagt, ist doch cool sowas. Ja. Also ich würde, glaube ich, auch sehr sparsam gucken, wenn Blind Guardian Lost in the Twilight Hall spielen und auf einmal kommt Kai Hansen vom Band, also oder von der Festplatte. Das wäre ja auch so, hä?
Da hast du recht.
Übrigens standen zwei Leute neben mir, die auch beim Halloween-Konzert in Bochum waren und auch sich über den Feueralarm und Kai Hansens Reaktion sehr lustig gemacht haben. Also, da hatte man direkt was, worüber man reden konnte. So, Herr Feueralarm, ja, aber brennt doch gar nicht. Ups. Wenn ihr was gehört habt, das war gerade mein Handy, das von der Stuhlkante gefallen ist.
Irgendwie schmeißt Markus das jedes Mal runter, wenn er hier ist.
Kommt schon mal vor, ja.
Aber es liegt ein Teppich.
Das ist gut, sonst wäre jetzt alles kaputt. Ja, das, nachdem das böse, gemeine Megalodon auf die Hörerschaft losgelassen wurde, war damit auch wirklich der Part von 9 Songs abgeschlossen. 7 waren es an der Zahl von World War Dinosaur, also klarer Fokus auf dem neuen Album.
7 von 12.
Ist schon eine ziemliche Menge und auch in Summe 7 von 16, die auf dem Konzert gespielt wurden jetzt. Mhm. Also knapp die Hälfte, das ist schon eine Ansage.
Finde ich aber für eine Tour zu einem Album tatsächlich richtig so. Ich hasse das, wenn ich zu einer Band gehe, die ich vielleicht vor 2 Jahren schon gesehen habe, die ein neues Album draußen haben und die im Prinzip das gleiche Set spielen, nur irgendwie 1-2 alte Songs ausgetauscht haben und 2 Singles vom neuen Album spielen und das war's dann. Da denke ich mir nur.
Also ist dir Maiden lieber, die dann so 3/4 vom neuen Album spielen und.
Ja, definitiv.
Nee, finde ich auch. Definitiv. Dadurch macht es ja Spaß, Bands öfter zu sehen.
Genau, weil das, also, das wird dann irgendwie schon blöd, wenn es halt wirklich nur noch, also wenn von, ich sag jetzt mal einfach 16 Songs 12 Standards sind, von denen man vielleicht von 2 überrascht wird, weil sie nicht auf der letzten, sondern nur auf der vorletzten Tour gespielt worden sind. Na, man kennt das so, Depeche Mode sind so eine Band, die das auch ganz toll können seit ein paar Jahren. Also früher wurde immer das neue Album fast komplett gespielt und jetzt hat man dann immer so die gleichen 10, 11 Songs, ohne die Fans die aber auch nicht von der Bühne lassen wollen. Das ist halt immer so Fluch und Segen bei sowas. Aber wir sind ja hier bei Victorious. Wo waren wir eigentlich? Das Evil Mean Megalodon ist gerade an uns vorbeigeschwommen.
Ja, es ist immer noch vor mir, weil Mike hat sich das T-Shirt dazu gekauft. Ich übrigens auch. Mike hat die schwarze Variante, ich die weiße Variante, weil ich finde weiße T-Shirts viel cooler, damit fällt man viel besser auf.
Ja, aber ich sibbel mir weiße T-Shirts immer so schnell mit irgendwas ein. Also das ist dann immer genau
dazu. Tomatensoße ist dann das Blut
ja,
der Gegner.
Ja, aber doch nicht beim ersten Mal, wenn ich es anhabe oder so. Das ist dann immer so, nee. Nein.
Übrigens, die Shirts waren relativ günstig. 25 Euro für alle Shirts. Aber den Witz fand die Merchandising nicht so lustig. Wir hätten gern alle. Wieso? Ja, alle für 25.
Stand da. Es ist ein Angebot gewesen. Wir haben es angenommen. Also wir haben geklagt. Unser Rechtsanwalt ist da noch bei.
Ja. Absolut, ja.
Wenn jetzt also demnächst jedes Shirt 25 Euro da steht. Wisst ihr, wir waren es? Nein, Spaß.
Ja, bis hierher hätte ich gesagt, war ja das letzte Album, also Dinosaur Warfare Part 2, The Great Ninja War, ein bisschen unterrepräsentiert, wo man sich ja auch hätte fragen können, ist das Album nicht so beliebt? Da wurde man aber beim nächsten Song eines Besseren belehrt. Denn Sänger David kündete es, glaube ich, an mit, ja, jetzt kommt hier so quasi der Endgegner, Dinos and Dragons. Und ja, da ist das Dach so halb weggeflogen. Ne? Da ist sehr lautstark mitgesungen worden. Und da habe ich auch nur gesagt, okay, die Leute mögen das Album scheinbar doch und die Songs kommen auch gut an. Aber ja, auf der letzten Tour wurde halt wirklich sehr viel gespielt. Damals aber nicht mein Lieblingssong, Triceps Teratops. Da war ich sehr beleidigt drüber.
Oh. Den haben sie diesmal aber auch nicht gespielt. So viel kann ich schon mal spoilern.
Ja.
Aber das finde ich wiederum in Ordnung, wenn man jetzt auf der nächsten Tour zum nächsten Album relativ wenig vom aktuellen Album spielt und dafür wieder ein paar alte Sachen gut durchmixt, finde ich das wieder sehr cool. Aber Dinos and Dragons hat die Kuh oder den Triceratops schon ziemlich zum Fliegen gebracht. Das stimmt.
Ja, und danach kam ein Song, den ich persönlich super geil finde, der aber, ich glaube, für so manchen Menschen, der sich selbst als Purist, Gatekeeper oder Mitglied der Szenepolizei soll es natürlich heißen. Genau. Also, das ist, glaube ich, ein fleischgewordener Albtraum, weil der hat schon ziemliche 80s-Disco-Vibes. Cosmic Space Commando Base, aber, ja, aber mega
wie,
geil.
Wie viele Metal-Puristen hast du auf diesem Konzert gesehen? Also,
ja, natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ja,
also,
natürlich.
Wenn wir jetzt sagen, der Song ist geil, würde ich wetten, wenn irgendwelche unserer Kollegen von PowerMetal.de das jetzt hören, sagen die, oh, was ist ein Scheiß, habt ihr da gehört, das ist alles Kacke.
Ja, natürlich.
Mir egal, uns hat's tun. Gefallen, so. Dann geht doch zu euren Black-Metal-Bands und lasst uns in Ruhe.
Genau.
So. So nämlich.
Genau, das ist Victorious nämlich egal, was irgendwie so ein Black Metaler denkt.
So. Mir übrigens auch.
Genau. Ja, nach der Cosmic Space Commando Base, das klingt übrigens wie einem Spielzeug, was ich früher mal hatte.
Also, ja, und das Evil Mean Megalodon ist ja die Cosmic Space Commando Base Underwater.
Ja. Also vielleicht macht mir das gerade so viel Spaß, weil mich das so viel an meine Kindheit erinnert und an irgendwelche Fernsehserien, die damals liefen, die ich teilweise nur gesehen habe, wenn ich in Berlin zu Besuch war, weil wir die Sender im Ruhrpott noch gar nicht hatten, wo so lustige Dinge liefen oder ja, an irgendwelche Monster-Massaker mit He-Man-Figuren in meinem Kinderzimmer. Ach, herrlich. Ja. Jetzt ging es aber ganz, ganz weit zurück. So weit wie nie zuvor und nie wieder in diesem Konzert.
Und auch so weit, wie ich es noch nie bei Victorious gehört habe, kann ich wirklich sagen.
Es geht nämlich zurück in das Jahr 2014, in das Jahr, in dem ich Victorious kennengelernt habe, zum Album Dream Chaser, dem zweiten oder dritten Album. Ich glaube, es gab ein selbstveröffentlichtes, ja, dann gab es also, The Awakening.
Es müsste in Summe das dritte sein, wenn ja. man halt das im Eigenvertrieb genau. veröffentlichte als Album zählt.
Ja, genau.
Das war aber auch noch nicht bei Massacre Records, das Album.
Nee, das war noch woanders, genau. Ja, Dream Chaser, damals haben Victorious noch nicht über Dinosaurier gesungen, sondern waren tatsächlich noch eine leicht düster angehauchte, auch etwas musikalisch, ja, wie soll ich sagen, leicht anders geartete Power-Metal-Band, die sich eher so an die Richtung Stratovarius orientiert hat.
Hätte ich auch als Referenz sofort gedacht, ja.
Genau, mein, bei Twilight Skies mag man nun mal auch als ersten, wenn man den Songtitel hört, an Strato denken.
An welchen Song? Twilight, Symphony, Distant Skies, Twilight Skies, hey cool.
So,
nein, ne? Keine Unterstellung, aber selbst nein. Wenn, ist doch cool.
Na, wir wissen, wir Nerds wissen, was gemeint ist. Dementsprechend klang der Song noch ein kleines bisschen aus dem Set herausstechend. Wie gesagt, ich liebe dieses Album, ich finde es grandios.
Aber nicht mehr so leicht zu bekommen heute, glaube ich, ne? So in nee. Physischer Form.
Nee, aber ich habe es mir ja damals gekauft.
Ja.
Nee. Ich habe was, was du nicht hast. Nee.
Ja, reden wir später nochmal drüber.
Gut, okay. ja, ich habe mich sehr gefreut, dass sie es gespielt haben. Es war nämlich eine Interviewfrage, die ich vergessen habe. Ich wollte nämlich den guten David eigentlich fragen, ob sie Twilight Skies auf der Tour für mich spielen wollen.
Nur für dich.
Nur für mich.
So wie Alex aber, extra für mich The Beginning ausgepackt
genau.
hat.
Genau.
Das Konzert war eigentlich auch nur für uns. Also ne, die sind nur in den Rockpalast, alle drei Bands gekommen, um für Mike und mich zu spielen. Und das müssen wir an dieser Stelle sagen. Vielen Dank.
Nein, das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen.
Ich glaube, die mindestens 200 anderen Menschen, die waren auch aus einem Grund da. Also, die haben wir ja nicht mitgebracht.
Nicht? War das nicht unser Fanclub? Die wegen uns da waren?
Ach so, ich glaube nicht. Wie würden Billy Talent sagen? I beg to differ.
Ja, Twilight Skies war dann auch tatsächlich der Abschluss des regulären Sets.
Aber natürlich kann man ein Konzert so noch nicht beenden. Lustig war übrigens, also ich weiß nicht, ob ihr das
waren
kennt.
Da nicht zwischendurch auch noch mal Ninjas? Die waren ja, zweimal auf der Bühne.
Ja, ne? Mindestens, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Und das habe ich mir auch nicht so genau aufgeschrieben. Okay. Also die Ninjas waren öfter auf der Bühne noch, das stimmt. Ich glaube vor Cosmic Space Commando Base hätte ich
gedacht. Meine nämlich auch, aber ich bin mir aus. Sie waren auf jeden Fall zweimal da.
Ja, aber im Rockpalast gibt es halt neben der Bühne eine Treppe. Das heißt, die Band geht wirklich von der Bühne, aber halt nach oben und steht dann über dem Publikum. Und Sänger David stand halt da oben mit seinem Mikro und meinte, ha, wollt ihr noch mehr hören? Guckte halt so auf das Publikum runter. Ich kann euch nicht hören, so ungefähr. Also das muss ich sagen, das finde ich im Rockpalast sehr witzig. Du siehst auch die Band halt immer schon, bevor sie auf die Bühne gehen, weil die dann da oben rumstehen und sich natürlich vorbereiten. Das war spaßig. Aber klar.
Zum Umziehen haben die aber noch einen abgeschlossenen Backstage-Bereich. Also das klingt jetzt so. Ne?
Nein, wir haben nicht die Astralkörper aller Musiker gesehen.
Nein, aber sie haben halt da oben einen Moment, bevor sie dann die Treppe runterkommen auf die Bühne. Ja.
Genau. Ja, und dann gab es einen Song von der EP, mit der nach Ansicht mancher Leute das ganze Unheil begonnen hat, wo Victorious dachten, hey, lass doch mal einfach Quatsch-Songs machen. Also nicht Quatsch-Songs im Sinne von Unfug, aber mit eher so Over-the-Top-Lyrics zu verrückten Themen. Dinosaur Warfare, Legend of the Power Soros hieß die EP. 6 Songs sind drauf, die habe ich übrigens.
Ich auch.
Ach, schade. Habe ich mir mal auf einem Konzert gekauft.
Ich habe sie irgendwo gekauft, ich weiß es nicht mehr.
Und da ist auch so, also die ist auch von der Optik total mega. Die sieht wirklich aus wie früher so ein Spiel für eine Spielekonsole.
Genau.
Und dann steht auch irgendwie drauf, Enter Cartridge. Also Cartridge ist ja dieses Ding, was du in die Konsole steckst. Das ist super lustig.
So 8-Bit-Pixel-Bilder drauf, wie aus dem alten C64-Spiel.
Die ist mega.
Es ist wirklich cool gemacht, ja.
Also wenn man diese Zeit erlebt hat in irgendeiner Form, versteht man das. Ansonsten hält man es wahrscheinlich in der Hand und denkt, was zum Teufel ist das?
Ja.
Es gab den quasi Title-Track, wobei die EP hat ja 2 Title-Tracks, ne, weil Dinosaur Warfare gibt es und Legend of the Power Soros gibt es auch. Es gab Dinosaur Warfare mit der Catchphrase, this is Dinosaur Warfare. Ja, war auch ein Statement, ne? Das macht Spaß und war eine coole Angelegenheit und ich habe schon so gedacht, aber einen Song müssen die doch jetzt mindestens noch spielen, ne? So, die können doch jetzt nicht gehen ohne und natürlich können sie es nicht. Einen letzten Song gab es noch von Space Ninjas from Hell aus dem Jahre 2020. Klar, es ist wieder mal eine Alliteration und 3-mal S ist in diesem Songtitel drin. Und was könnte es am Ende anderes geben als den Super Sonic Samurai, der auch tatsächlich auf der Bühne war in einem sehr unbequem aussehenden Ganzkörperkostüm.
Der vor allen Dingen nicht allzu viel sehen konnte. Er musste nämlich wirklich am Händchen die Treppe runtergeführt werden. Und hat er noch immer so zwischendurch mal so seinen Helm leicht, dass er guckt, wo er hinläuft. Und hat sich dann ein Schwertkampf mit Sänger David geliefert mit leuchtenden Katanas. Apropos leuchtend, hast du gesehen, dass der Bass von dem Bassisten, ja von wem auch sonst, geleuchtet hat, wenn er gespielt hat?
Ich habe nur gesehen, dass der Bass von dem Gitarristen geleuchtet hat.
Okay, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber auf jeden Fall der Bass auch. Das war ein
Gag, nein, ich habe es nicht gesehen.
Ach so, gut. Arschloch.
Nee, der hat, wir beenden diese Folge an dieser Stelle für ein kurzes Handgemenge.
Wir holen die Katanas.
So, das wäre wohl geklärt. Nein, Quatsch.
Wenn ich jetzt etwas so komisch treffe, verfalle ich die Lippe dick ab.
Und ich nicht, weil ich kann besser schlagen. Weil ich bin sehr Nein, Gott. Entschuldigung. So. Entschuldigung an alle, die gehofft haben.
Super Sonic Samurai war dann also der Abschlusssong dieses Sets. Super Sonic Samurai, Abschlusssong dieses Sets. Meine Güte, nee. Wer übrigens meint, dass diese Songtitel im Nachhinein nach der Musik und den Texten entstehen? Nein, in der Regel ist erst eine Idee für irgend so einen abgefahrenen, komischen Titel da. Dann entwickelt sich daraus der Refrain und dann wird der Song drum geschrieben. Muss man auch erstmal machen, finde ich cool.
Absolut. Habe ich Dirk im Interview auch gefragt. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er noch den Power Metal Lyric Generator kennt. Und er meinte, glaube ich, nee, aber ich kenne den Manowar Title Generator. Selige Nullerjahre dieses Jahrtausends, ne, so ungefähr.
Ja, herrlich.
So war das. Ja. Und das war tatsächlich dann auch der Abschluss des Konzerts. 75 Minuten haben Victorious gespielt. In Summe, habe ich vorhin schon gesagt, 16 Songs. 7 waren von World War Dinosaur, also dem aktuellen Werk. 2 vom direkten Vorgänger Dinosaur Warfare Part 2. 4 von Space Ninjas from Hell. 1 von Dinosaur Warfare, also der EP, mit der diese Thematik Dinosaurier und dann darauf folgend Ninjas irgendwie ihren Anfang genommen hat. 1 vom Album Dream Chaser. Aber Victorious haben ja ein paar mehr Alben, meine Güte. Das heißt, ja Mike, von welchen Alben gab es denn keine Songs?
Es gab nichts von Unleash the Titans, das müsste dieses selbstveröffentlichte sein.
Ich denke auch.
Was ich tatsächlich noch nicht mal kenne. Ich hab's nicht, ich kenne es auch nicht. Schlimm wäre es, wenn ich es hätte und nicht kennen würde.
Könnte ich mir aber auch bei mir vorstellen. Die Platte kenne ich gar nicht, guck's in den Schrank. Oh. Wo habe ich die denn her?
Es gab nichts vom offiziellen Debüt The Awakening oder Label-Debüt The Awakening. Übrigens auch ein sehr schönes Album, aber eben ja nicht dieses verspielt eingängige mit Dino-Thematik, sondern tatsächlich eher klassischer Power-Metal, wie man ihn eben so um die 2000er rum gespielt hat. Und auch nichts von Heart of the Phoenix. Wobei auf dem Album, finde ich, man sich musikalisch dem schon sehr angenähert hat, was dann ab der Dinosaur Warfare passiert, nur eben ohne Dinosaurier, sondern noch mit ja, klassischen Metal-Themen. Ein sehr empfehlenswertes Album, wovon ich zumindest gerne Hero gehört hätte.
Hero, okay. Also ich kann mich erinnern.
Ich hoffe, der ist da drauf, aber doch ist er.
Also wie gesagt, ich habe Victorious ja schon öfter gesehen und sie haben mal von diesem Album einen Song gespielt und zwar ist das Empire of the Dragon King. Aber oh, der cool. Passt ja auch vom Songtitel her schon so, wie du sagtest, der geht schon so in diese Richtung, ne, mit ein bisschen over the top.
Ja, wobei das ist ja eher nur so ein klassischer Fantasy-Titel. Der könnte auch von Twilight Force oder Bloodbound sein.
Könnte ja. Auch, aber der passt, also damals passte er ganz gut ins Gefüge, würde ich sagen, als sie ihn gespielt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim ersten Port of Power Festival war oder am Tag danach im Pitcher in Düsseldorf. Aber bei einem dieser beiden Konzerte haben sie ihn gespielt und da habe ich auch gedacht, ach, guck mal, auch noch ältere Sachen werden ab und zu mal gefeatured.
Das finde ich gut und ich hoffe, dass sie das auch weitermachen, weil gerade auf den ersten dreien, sondern auf dem zweiten, dritten, vierten Album, wo es halt eben noch nicht um Dinos ging. Auch da gibt es hervorragende Songs, die man, siehe Twilight Skies, super in so ein Set einbauen kann und die auch gemocht werden.
Vollkommen. Ja, wir haben einen Konzertbericht gemacht, der jetzt genauso lang ging wie das Victorious-Konzert. Aber wir haben ja auch noch über die beiden anderen Bands gesprochen. Insofern vollkommen in Ordnung. Ist auch nicht Ende der Fahnenstange. Ich glaube, unser Avantasia-Konzertbericht war so lang wie manche Konzerte, ne? Also so mit 1,5 Stunden.
Ja, also wir können ja noch ein bisschen. Wir waren ja noch nicht weg. wir haben noch die Bands terrorisiert.
Richtig. Also nicht terrorisiert. Wir haben uns dezent immer im Hintergrund gehalten. Aber natürlich ist es schön, wenn man die Leute, sei es von Interviews oder weil man sich einfach schon mal gesehen hat, irgendwie kennt.
Ja, genau.
Und man dann mal einen kurzen Plausch halten kann. Das ist immer sehr schön. Und ja, war eine rundum gelungene Angelegenheit. Ticketpreise lagen, glaube ich, bei 30 Euro. Also echt und fair.
Also Ticketpreis war 29,80 Euro laut meinem Ticket. Ja. Also unter 30 Euro. Ich habe davor getankt, bevor ich zu Markus gefahren bin. Weil ich habe ja noch mal ein paar Minuten hier von meinem Kaff auf dem Land, bis ich in der Zivilisation in Mörs bin. Das 20 Liter Tanken, 15 Liter Tanken waren es sogar nur, waren teurer als die Eintrittskarte plus Vorverkaufsgebühren. Das als kleiner Zeitbericht. Unglaublich. Und das zu Zeiten, wo ich mich noch an Sätze von meinem großen Bruder erinnern kann. Wenn das Benzin mal irgendwann teurer als eine Mark ist pro Liter, dann fahre ich kein Auto mehr.
Ja, dann so. Geht er jetzt seit langer Zeit zu Fuß, nehme ich an.
Genau, ich glaube nicht.
Ja, es war ein rundum gelungenes Erlebnis. Wir haben auch sehr viele Personen natürlich wie üblich getroffen, wenn man irgendwo des Weges kommt. Wie eigentlich immer, wenn wir auf irgendeinem Konzert sind, das in Richtung Power Metal geht, läuft uns der gute Patrick über die Füße, der jetzt ja bei Neverland Train war, wenn ich mich nicht völlig irre, Schlagzeug spielt oder auch bei Iron Savior.
Genau.
Er war natürlich mit Ulrike da, die man auch gefühlt auf nicht nur jedem Power Metal Konzert.
Auch wenn er gefühlt jedes Mal vergisst, dass wir uns schon mehrmals unterhalten haben, aber.
Gut. Ich habe Jörg getroffen, den kenne ich von Let's Talk About Horror. War auch sehr lustig. Er war mit seinem Neffen, glaube ich, da oder seinem Patenkind. Man möge es mir nachsehen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an diese Person. Wer war sonst noch da?
Birgit war da. Genau, mit ihrem Sohnemann.
Ja, die habe ich leider nicht so wirklich gesehen, weil ich mich nicht nach ganz vorne vordrängeln wollte. Ich habe nur so aus der Ferne mal Hallo gewinkt.
Ja, das war auf jeden Fall, ich habe mich gefreut, dich mal wieder gesehen zu haben, Birgit. War jetzt eine ganze Zeit durch Arbeit nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich das letzte Mal bei Avantasia, oder?
Da habe ich sie zumindest das letzte Mal bewusst
gesehen. Ich meine aber auch tatsächlich.
Haben wir sonst noch wen gesehen? Ich bilde mir ein, wir haben jemanden gesehen, der schon mal im Podcast eine Hörermeinung abgegeben hat und der bei Insta auf den Namen A-Typ hört, der eine sehr auffällige.
Mit dem Pokémon-Hut.
Ja, genau, mit dem Pikachu.
Jedem Konzert sehe.
Also, wenn es stimmt, Grüße gehen natürlich raus. Wir hatten nicht die Gelegenheit zu quatschen.
Der liebe Kollege aus Krefeld war auch wieder da mit seiner Partnerin, der asiatischen Dame.
Oh ja, ja, ja.
Auch dich sehen wir bei fast jedem Konzert. Ich weiß, dass du mir beim letzten Mal deinen Namen verraten hast, als wir uns bei Angus McSix gesehen haben. Ich habe ihn aber leider vergessen. Falls du diesen Podcast hörst, Grüße.
Absolut.
Und wir haben bestimmt viele andere Leute übersehen.
Ja, ich habe zum ersten Mal die dritte Sonja kennengelernt.
Stimmt.
Die auf einmal neben dem guten Robin stand, der ja so quasi die Bandhure von Terra Atlantica ist und Keyboarder bei Tristan Harders Twilight Theater. Ich glaube, das ist ein Zitat von ihm. Ich würde das niemals so behaupten. Der Mann, der immer sehr lautstark mitsingen kann, sehr textsicher und wo man sich auch fragt, wo nimmt der das eigentlich alles her?
Ja.
Jedenfalls stand Sonja
sehr
auf einmal.
Der eine kräftige Umarmung hat.
Ja, ja, in netter Art. Und die auch sehr unvorbereitet kommt. Aber netter Typ. Robin, super Typ. Vollkommen.
Definitiv.
Auf jeden Fall stand die dritte Sonja dann auf einmal daneben uns so quasi. Ja, hallo, wir kennen uns irgendwie auch. Ich so, stimmt, jetzt wo du es sagst. Also seid uns nicht böse, wenn man sich vielleicht kennt und man die Transferleistung nicht so ganz hinbekommt.
Du kriegst Transferleistungen von unseren Hörern?
Die Transferleistung, dass ich die Person kennen müsste,
so,
weil ich sie mal auf einem Bild auf Instagram gesehen habe. Das ist nicht immer so ganz einfach. Weil es ja auch Menschen gibt, die dann irgendwie anders aussehen, so theoretisch. Ich erinnere mich an das schönste Kompliment, das Mike und ich bekommen haben, als wir beim Ravenstein-Konzert im Kulttempel waren und eine Hörerin, die eigentlich Rost und Stahl, also Hoshi und Stefan hört und uns beide begrüßte mit den Worten, boah, eure Fotos sind aber auch ein bisschen älter, oder?
Was überhaupt nicht stimmt.
Da hatten wir nur geschlafen. Das war wirklich so ein Moment, wo man dachte, wow, das ist aber nett, danke.
Ja.
Also so muss sich das für einen Star anfühlen, der wirklich gefotoshoppt wird. Und wenn dann jemand sagt, in echt siehst du ziemlich scheiße aus. Also nicht, dass wir Stars wären, aber es war ein wirklich ein witziger Moment. Ich bin nicht böse darüber, ich fand es irgendwie lustig. Aber es war halt wirklich im ersten Moment so, wie meinst du das jetzt?
Also falls ihr uns irgendwo in einer Konzertmenge entdeckt, ihr könnt uns jederzeit ansprechen, also nicht vielleicht während die Bands spielen, das ist immer doof,
ja.
Aber danach, davor, immer gerne Hallo sagen.
Absolut.
Wir geben Autogramme auf Papier, auf Körperteilen, auf der Stirn, auf dem T-Shirt, egal.
Wir nehmen auch Spenden an.
Wir lassen es auch.
Also, EC-Karten. Wir
können auch einfach mal Hallo sagen.
Auf das Mike wieder ein Rockstar-Moment hat, wie beim Gravedigger-Konzert mit Yannick, ne? Bist du Mike? Der Mike?
Großartig.
Bevor wir uns hier hoffnungslos ins Nirvana quatschen, beenden wir das Ganze. Es war ein wunderbarer Abend. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Und alle, die über Power Metal meckern und sagen, ist ja alles albern, ja, was macht Spaß? Und die, ja, das ist für mich das Schönste, was es sein kann, wenn eine Band sich nicht verstellt, wenn sie sagt, ja, wir möchten halt auch Spaß machen und nicht, ne, auf Teufel komm raus versucht, ich muss jetzt was Wichtiges, Relevantes abliefern, aber erzähl irgendeinen Quatsch. Also dann doch lieber so, wo man ganz bewusst weiß, hey, das ist Unterhaltung, das soll Spaß machen und es macht auch Spaß, denn das hat es auf jeden Fall.
Genau, so ging es mir auch. Ich hatte viel Spaß, es war toll. Ich habe es nicht bereut, diese elendiglich lange Anreise auf mich genommen zu haben, wobei ich ja nur neben Markus sitzen musste und dumme Kommentare abgeben durfte. Ich habe mich auch gefreut, dass Kathi wieder dabei war. Ich habe mich auch gefreut, deine Tochter kennengelernt zu haben. Ich hoffe, sie ist nicht allzu schockiert, mit was für Leuten du Umgang hast.
Ich egal, wie ich das jetzt formuliere, es klingt komisch, ich glaube, da gibt es viel Schlimmere. Also, was ist jetzt? Das ist jetzt ja für keinen ein Kompliment. Okay, ich drehe es um. Hey, die kennt mich. Also.
Okay, gut.
Ja. So komme ich, glaube ich, halbwegs elegant raus.
Es tat mir auch leid, dass ich nicht bei euch gestanden habe, aber ich hätte nicht viel gesehen. Und da habe ich gedacht, ich stelle mich lieber da an diese Treppe. Ja, nächsten Mal.
Ja, und jetzt haben wir noch ein paar kleine Spoiler. Specials möchten wir natürlich weiterhin machen. Wir haben da was in Planung und wir prognostizieren das schon mal. Mike fängt schon an, er weint schon in sein Bier.
Ja. Ich glaube, mich hat vorhin eine Gabun-Viper gebissen. Ich glaube, ich kann das nicht lange weitermachen.
Hast du es denn schon gehört?
Zur Hälfte.
Also, ja. Wir hatten ja vor wirklich Monaten, noch im alten Jahr, ein Off-Topic-Special zum Thema Kassettenkinder aufgenommen. Und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Und es ist jetzt kein Scheiß, auf der Festplatte des alten Rechners lag das noch sehr lange rum, bis ich so um Ostern dachte, ey, das hast du doch noch. Das kannst du doch jetzt wunderbar mal als kleinen Gag zu Ostern raushauen. Und tatsächlich gab es Rückmeldungen von Leuten, dass wir ja gerne mal, wie Mike in einem jugendlichen Leichtsinn gesagt hat, wir besprechen da mal ein Hörspiel. Gab es tatsächlich Wortmeldungen in diese Richtung. Und jetzt dürfen wir muss man ja wirklich sagen. Ja,
wir dürfen
demnächst eine Folge besprechen, die mehrfach gewünscht wurde. Es ist natürlich TKKG. Und sind wir auf der Spur der Vogeljäger. Und ich verrate an dieser Stelle so viel. Ich hatte heute frei, also wir nehmen heute am Montag auf. Heute ist der 27.04. Ich habe das Hörspiel heute Morgen gehört. Auf der Spur der Vogeljäger, so viel sei schon mal verraten, war auch zu Kindheits- und Jugendtagen nie eine Lieblingsfolge von mir. Und nachdem die Folge heute nach etwa 36 Minuten vorbei war, habe ich nur so gedacht, gibt es eigentlich irgendwas in diesem Hörspiel, was auf solider Ermittlungsarbeit basiert und nicht auf Kommissar Zufall?
Doch, gibt es. Eine ganz wichtige Erkenntnis.
Eine ganz wichtige Erkenntnis. Darüber reden wir dann, wenn wir über dieses Hörspiel reden. Mhm. Bis dahin bleibt uns nichts weiter zu sagen als macht's gut, Leute. We are loud und stark und hart und schnell. If you don't like us, go to hell. Und you ate my hero. Und
ich weine gleich in mein Bier.
Ciao.